ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und ich mache diese Bremen 2 Podcast-Reihe mit dem Titel Eine Stunde Reden – Gespräche mit Unbekannten. Alle zwei Wochen geht es um die Anliegen einer Person, der ich zufällig begegnet bin. Diesmal geht es in besonderer Weise um das Leben nach dem Tod oder mit dem Tod. Xenia Heinrich will Trauer transformieren.
Meine Schwester ist 2005 bei einem erweiterten Suizid verstorben. Der Tod wird immer ein Teil vom Hier und Jetzt sein. Und dieser Verlust, das werde ich nie abschütteln können. Das wäre ja so, als würde ich mein Leben leugnen. Als würde ich meine Schwester leugnen. Als würde ich meinen Papa leugnen. Als würde ich meinen anderen Papa leugnen. Und ich würde meine Pflegeschwester leugnen. Weil die habe ich jetzt alle bis kurz vor dem 30. Geburtstag verloren.
Lange Zeit gab sich Xenia die Schuld für den unnatürlichen Tod ihrer Schwester. Davon wegzukommen, war das Wichtigste, sagt sie.
Weil ich diesen Brief gefunden habe, weil ich mir im Nachgang gedacht habe, ich hätte sie retten können. Und mit dieser Schuld all die Jahre zu leben, das ist sehr, 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 sehr anstrengend. Und dadurch manifestieren sich natürlich Ängste vor dem Leben. Und die Ängste sind in gewisser Weise immer noch da. Und ich glaube, sie werden auch nie zu 100% weggehen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass man sich auf sich selbst verlassen kann und dass es das Leben mit einem gut meint.
Nach 2 Jahrzehnten mit viel therapeutischer und persönlicher Hilfe kann Xenia Heinrich das Leben nicht nur, aber auch genießen. Erzählt offen und ruhig von sich, inklusive einer Krankheit, mit der sie zu kämpfen hat. Jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Xenia Heinrich.
Hallöchen, hallo Mario.
Du hast gesagt, du findest sie netter, ne, als sie. Ist ja beides möglich. Beides hat auch seinen Charme. Du bist angereist, ein bisschen weiter.
Aus Goslar.
Das ist am, im Harz.
Genau,
am
richtig.
Rand des Harzes. Mhm. Du hast das online gesehen, ne, bei Instagram.
Bei Instagram, Aktion. Genau, richtig. Also ich bin ja so die Generation, die sehr oft bei Instagram unterwegs ist. Und da habe ich das gesehen und dachte mir so, okay, Bremen, ja, ist ein bisschen weit weg, aber warum nicht bewerben? Mich wird wahrscheinlich eh keiner nehmen und zack, jetzt sitze ich hier.
Genau, und kanntest du Eine Stunde Reden vorher?
Nein.
Schön. Also wir haben ja anlässlich der 100. Folge, die wir im Frühjahr 25 veröffentlicht haben, so ein Online-Casting gemacht, in Anführungszeichen. Wir haben das Eine Stunde Redenschild einfach durchs Netz getragen und haben dann in diesem beschränkten Zeitraum, begrenzten Zeitraum, die Möglichkeit gegeben, sich über ein Kontaktformular zu melden und zu sagen, ja, ich habe das Schild gesehen, ich hätte Interesse. Und so bist du jetzt hierher gekommen. Du hast ein paar Sachen aufgeschrieben. Es gab diese Spalte, darüber möchte ich mit Mario reden. Das wird sich alles noch ganz entspannt, diese Stunde jetzt hier ausrollen und entfalten. Die Frage ist jetzt, wie steil wollen wir einsteigen? Also erstmal möchte ich sagen, dass es total schön ist, in dein strahlendes Gesicht zu gucken. Du lächelst und machst einen glücklichen Eindruck. Du hast zu mir gesagt, du wärst aufgeregt.
Sehr.
Da gibt es eigentlich ja keinen Grund für. Du hast ja auch schon ein bisschen Ahnung. Du studierst was mit?
Ich studiere Darstellendes Spiel und Medienwissenschaften.
Siehst du, was mit Medien, ja.
Richtig, was mit Medien. Und habe in meinem Studium gemerkt, ich möchte mich auch den Medien widmen. Und
du hast auch schon Podcast-Erfahrung. Du hast schon selbst welche gemacht.
Richtig, genau. Also ich habe einmal ein kleineres Praktikum bei der regionalen Zeitung bei uns gemacht und habe dann gedacht, okay, als ich dann dort aufgehört habe, ich finde dieses Metier Podcast und Sprechen total interessant. Und habe dann halt so gedacht, okay, dann nehme ich mir einfach mal eine Kommilitonin. Wir haben uns über einen gemeinsamen Kurs kennengelernt und eröffnen den Podcast Sterben Leben. Und das machen wir jetzt seit 4 Monaten und senden oder veröffentlichen alle 2 Wochen. Und da habe ich so ein bisschen Erfahrung, aber sonst, ja.
Habt ihr dann da so ein Studio, wo ihr aufzeichnen könnt?
Genau, richtig, in der Uni. Genau, das ist wirklich auch sehr gut ausgestattet. Dafür bin ich auch super, super dankbar. Und man kann sich halt einfach ausprobieren. Und wir wählen uns da jede Woche ein und sei es dann nur zum Besprechen oder dass wir dann zum Beispiel halt auch O-Töne aufnehmen oder Einspieler aufnehmen. Und das ist echt richtig cool, weil es halt einfach auch sehr, sehr selten genutzt wird. Und jetzt sind wir diejenigen, die es halt dauerbesetzen.
Ja, cool. Und wo veröffentlicht ihr? Bei Spotify?
Bei Spotify, genau.
Sterben Leben. Wie lang ist immer eine Folge?
45 Minuten.
Okay, das hört sich schon irgendwie interessant an. Das sind ja eigentlich zwei Gegensätze, Sterben und Leben.
Genau.
Ich nehme an, du magst erzählen, wie ihr auf den Titel gekommen seid?
Wir sind auf den Titel gekommen, weil wir eine gleichnamige Studienveranstaltung besucht haben. Also der Titel kommt eigentlich gar nicht von uns, das müssen wir jetzt auch mal so offen und ehrlich sagen. Das Seminar hieß Sterben, Leben und es ging darum, dass man sich aus einer performativen Sichtweise mit dem Thema Sterben vor allem halt auch auseinandersetzt und dass das Sterben halt im Leben immer aktuell ist und dass man das halt auch immer weiterträgt und dass jeder in gewisser Weise damit mal in Berührung kommt.
Und ich weiß, dass es in deinem Privatleben, ich sage das mal bewusst jetzt so, auch eine zentrale Rolle gespielt hat, sehr früh schon. Ich sage das bewusst so vorsichtig, weil ich dir die Gelegenheit geben möchte, das zu erzählen, wenn du es möchtest. Ne? Und dass du das so erzählst, wie es für dich passt oder eben auch nicht passt. So. Also du hast uns ein paar Zeilen geschrieben, die sehr stark waren, ausdrucksstark. Aber ich weiß nicht, wie es für dich ist, darüber zu sprechen. Ich nehme an, dass du schon sagen kannst, was vorgefallen war.
Total. Also das ist auch noch nicht so lange so. Also ich konnte immer über die Verluste reden, aber mir ist jetzt erst vor 3 Jahren wirklich klar geworden, also mit Ende 20, wo der Verlust halt auch schon ja fast 20 Jahre her war, dass ich das Ganze nie wirklich so richtig aufgearbeitet habe, dass ich wirklich gut damit leben kann. Weil für mich war, also es geht um den Tod von meiner Schwester. Meine Schwester ist 2005 bei einem erweiterten Suizid verstorben. Und für mich war seitdem meine Schwester nur tot. Also sie hat nicht gelebt. Und das hat mein Leben natürlich nachhaltig auch sehr geprägt. Und dieses Format Sterben, Leben ist so mit der erste Schritt, dass ich halt so sage, okay, ich kann mich diesem Thema halt auch stellen, beziehungsweise ich kann jetzt sehr gut darüber reden und wir laden ja halt auch andere Menschen ein, darüber zu reden. Und
was ist dazwischen passiert? Zwischen diesem Punkt, wo du gemerkt hast, ich habe es noch gar nicht richtig unter den Füßen und dem Punkt, dass du jetzt drüber reden kannst, hast du nochmal irgendwie eine Therapie gemacht, oder?
Genau, also ich war viele, viele Jahre immer mal wieder in Therapie. Ich würde auch aus heutiger Sicht niemals ausschließen, dass ich nicht nochmal in Therapie muss. Aber ich glaube, auch wie mit anderen Dingen, die Scham muss halt vielleicht irgendwie auch da irgendwie so die Seite wechseln. Also, weil gerade auch natürlich dieser unnatürliche Tod von meiner Schwester, der war sehr, sehr oft tabubehaftet und schambehaftet. Und da ist einerseits halt dieser Verlust von meiner Schwester und andererseits halt einfach dieses Unbehagen, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Und in der Therapie konnte man das sehr gut natürlich. Und das hat mir auch gerade in brenzlichen Situationen in meinem Leben sehr geholfen. Ich glaube, ohne die Therapie wäre ich nicht der Mensch, der ich heute wäre. Aber halt auch dieses, dass man immer wieder auf sein Leben guckt, gerade in Situationen, wo es einem nicht gut geht und sagen kann, hey, was habe ich eigentlich schon geschafft? Ich glaube, das war so diese Erkenntnis, dieser Schlüsselmoment, wo ich so gemerkt habe, okay, es muss nicht alles nur schlecht sein. Und dieser Tod von deiner Schwester, der hat zwar dein Leben nachhaltig beeinflusst, es muss aber nicht in negativer Weise deine Gegenwart und deine Zukunft beeinflussen. Also okay. Ich habe immer gesagt, ich möchte die Trauer transformieren. Und der Verlust wird immer da sein. Aber ja, dass man halt auch einfach mit anderen darüber spricht und dem Ganzen halt auch so ein bisschen die Angst nimmt. Deshalb haben wir halt auch diesen Titel gewählt, Sterben, Leben. Weil also, dass man immer das Sterben halt auch lebt. Und ich kann, um ehrlich zu sein, gar nicht genau sagen, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, darum geht es halt auch so ein bisschen. So ein bisschen Verwirrung stiften und nochmal ein bisschen näher darüber nachdenken.
Okay, und dann nähert ihr euch vermutlich von verschiedenen Perspektiven diesen beiden Wörtern, Sterben und Leben.
Genau.
Geboren bist du 1995.
95,
so. Dann warst du 2015.
9, als das passiert
okay,
ist.
Okay, als das genau. passiert ist. Heute bist du...
Ich werde Ende des Jahres 30.
Freust du dich?
Also weiß ich nicht.
Feierst du? Ja, das ist gut. Ja, einfach ehrlich raus. Jetzt hast du erst, wer das nicht gesehen hat, du hast erst ganz komisch geguckt. Was sollst du sagen? Was sollst du nicht sagen? Und dann hast du gesagt, weiß ich nicht.
Ja, mein Mann, ja. Mein Mann, der hat gesagt, ach komm, es wäre doch schön, wenn du feierst. Und ich glaube, ich lasse mich am Ende doch dazu hinreißen.
Okay.
Weil ich finde, man muss alles mitnehmen im Leben.
Okay, und gut. Also... So, das heißt, du warst 9, als deine Schwester, wie du gesagt hast, auf unnatürliche Art und Weise gestorben ist oder, muss man sagen, getötet wurde. Wie formulierst du es?
Ihr das Leben genommen wurde.
Durch wen?
Durch meine Mutter. Genau.
Die sich quasi in dem gleichen Moment oder in der gleichen Szene auch selber...
Sie wollte sich suizidieren, hat es aber nicht geschafft. Und meine Schwester ist dabei halt umgekommen. Und,
Entschuldigung, jetzt siehst du mich große Augen machen. Ich muss gerade kurz Tiefluft holen. Ja, aber sprech ruhig weiter.
Alles gut. Ich bin auch manchmal, also gerade so eine Situation, dass man auch Dinge so exakt so ausspricht. Mhm. Ich finde, damit muss man auch vorsichtig sein. Habe ich auch in den Jahren gemerkt, dass viele Leute das vielleicht auch nicht wissen wollen. Wo ich mich dann halt auch manchmal frage, okay, warum erzählt man es eigentlich so offen? Also natürlich kommt es in manchen Gesprächen, je nachdem, wie man zu dem Menschen steht, kommt es relativ schnell auch zu dem Punkt, gerade wenn man so über seine Vita redet, weil das ist ein ganz, ganz großes prägendes Erlebnis in meinem Leben gewesen. Mhm. Und das würde ich nie außen vor halten, weil es halt gewisse Dinge auch erklärt.
Ja.
Und
das heißt, deine Mutter lebt heute noch?
Meine Mutter lebt heute noch, ja, genau. Und ich hatte auch bis 2011 zu ihr regelmäßigen begleitenden Kontakt. Also dazu muss man noch mal ein bisschen zurückgehen, weil als das mit meiner Schwester passiert ist, da war ich gerade in der Schule und wir hatten Werte und Normen. Und ich wurde aus dem Unterricht genommen mit der Bitte, ich sollte doch bitte im Sekretariat warten. Und dort saß ich dann 3-4 Stunden. Und was denkst du dir halt als, ja, was denkst du dir halt so als Neunjährige? Okay, ist irgendwas passiert? Vielleicht auch ein Unfall? Und dann kam eine mir unbekannte Dame und hat mich mitgenommen.
Aber wurde dir nicht gesagt, warum du da warten sollst?
Nein.
Warum du nicht im Unterricht bleiben kannst?
Nein. Mm-mm.
Und im Nachhinein, höre ich jetzt raus, hättest du vermutlich besser im Unterricht weiter sein können oder bleiben können.
Wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, was da so
die Intention war.
Genau,
vielleicht ging es um eine Art Schutz.
Bestimmt. Also es ist ja, also aus der heutigen Sicht kann man ja einem Kind, dem man eh gleich sagen muss, okay, deine Schwester ist tot, dem kann man ja nicht gegenübertreten und sagen, deine Schwester ist tot. Und deshalb, ich glaube, es ist ganz gut, dass dort ein kleiner Raum war, vielleicht auch meinerseits für Spekulationen, weil mit 9, wie gesagt, da fragst du dich halt schon, okay, was ist passiert, warum bin ich hier? Dann sind wir halt auch in den Landkreis gefahren, bei uns in der Stadt und dort war dann halt ein Raum und eine weitere Person, eine Psychologin und dann wurde mir gesagt, deine Schwester ist tot. Und dann habe ich erstmal geleugnet und habe gesagt, nee, das ist nicht so. Das ist nicht so. Und dann kam nach einigen Sekunden auch schon, wo ich gesagt habe, okay, sie ist, ich habe irgendwelche Erklärungen gesucht. Sie ist an einem Nasenspray gestorben, weil ich wusste damals noch, okay, meine Mutter hat ihr öfter Nasenspray gegeben. Und
also dir wurde auch gesagt, warum sie tot
war? Nein, also da noch nicht. Mhm. Und dann wurde mir halt immer weiter erklärt, okay, deine Schwester ist verstorben durch die Hand deiner Mutter. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt noch nicht mal mehr, wie genau der genaue Wortlaut war. Ja. Aber ja, das war so das Vorgehen. Und dann bin ich, ja, nachdem ich morgens aufgestanden bin, abgeholt worden bin, bin ich in eine andere Familie gekommen. Also innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden war mein Leben ein komplett anderes. Und ich hatte ja nicht nur meine Schwester verloren, ich hatte auch meine Mutter verloren, auch wenn sie nicht verstorben ist, aber sie war weg. Ich hatte niemanden mehr, weil meine Mutter und ich Anfang 2000 alleine nach Goslar gezogen sind und war dann halt eben ganz alleine und bin dann halt in eine Pflegefamilie gekommen. Und die haben mich dann halt auch mit offenen Armen empfangen und haben dann ab diesem Tag halt dieses, ja, ich möchte es nicht so metaphorisch schnell, also ja, ich sag jetzt einfach mal, dieses Schicksal mit mir getragen.
Ja.
Dafür bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, ja.
Wir machen mal kurz die kleinen Fragen des Lebens, um durchzuatmen und mich auch noch so ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen. Xenia, du darfst aus diesem Döschen 3 Zettelchen ziehen,
okay.
Aufhalten, direkt laut vorlesen und beantworten. Die sind in sie formuliert, du kannst sie nach du umformulieren, du musst es aber nicht, du kannst sie auch einfach so lesen. Wie sie.
Okay, können sie gut tanzen? Ich würde sagen ja, ich komme aber sehr in Bedrängnis, wenn es um Choreos geht. Da bin ich immer so ein bisschen, oh, das kann ich mir nicht so innerhalb von 5 Minuten merken, aber sonst, ich kann mich gut bewegen, würde ich sagen.
Du hast den Rhythmus im Blut.
Ja. Mhm. Wow. Was spielen sie am liebsten? Sportspiele wie Fußball, Brettspiele wie Monopoly, Karten wie Skat, Computerspiele, Trinkspiele oder spielen sie Theater? Wow, okay.
Am liebsten?
Am liebsten.
Du musst dich quasi für eins entscheiden.
Am liebsten Theater.
Ja, schön.
Genau, ich habe viele Jahre Musical-Verein bei uns um die Ecke gespielt und das ist nach wie vor auch eine Leidenschaft von mir. Und ich glaube, auch durch mein Studium habe ich jetzt so ein bisschen, ja, meine Passion gefunden. Auch so durch das Podcast-Format, auch durch den Wunsch danach, also nach dem Studium, was dann hoffentlich jetzt bald auch beendet ist, dass ich dann halt irgendwie bei einem Podcast-Format hinter dem Mikrofon sitze, beziehungsweise vielleicht auch so in den Bereich Storytelling gehe. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Schön, okay. Und du, die anderen, du darfst jetzt noch darfst noch so ein Ranking, weil du von allen so begeistert warst, was du vorgelesen hast.
Also ich habe mal Fußball gespielt, einige Jahre. Erst in der Jungsmannschaft, dann in der Mädelsmannschaft. Das mache ich jetzt aber auch schon seit 13 Jahren nicht mehr. Brettspiele wie Monopoly. Mein Mann wünscht sich ein Goslar Monopoly.
Okay.
Das muss ich mit auf die Liste setzen. Ich bin jetzt nicht so Brettspiel begeistert, aber ich wäre es gerne. Wir haben ganz, ganz viele Escape-Spiele bei uns zu Hause. Das ist, glaube ich, so auch die Überleitung so wie Karten, also Karten wie Skat. Das ist ja so ein bisschen so eine Mischung daraus. Mhm. Das mag ich sehr, sehr gerne. Computerspiele spiele ich nicht und Trinkspiele schon mal gar nicht. Ich mag nicht so gerne Alkohol.
Okay, danke.
Ja, warte, und der dritte Zettel. Ja. Auf was können Sie gut verzichten? Fleisch, Alkohol, Zigaretten, teure Urlaube.
Eins wissen wir schon.
Ich kann auch sehr gut auf Fleisch verzichten. Also ich bin Vegetarierin. Auf Zigaretten, ich habe einmal an einer Zigarette gezogen, brauche ich nicht wieder. Und teure Urlaube kann ich eigentlich auch drauf verzichten. Also einfach, ne, also wenn es dann um Urlaub geht, da ich jetzt auch gerade noch im Studium bin, kann ich mir persönlich jetzt nicht die teuersten Urlaube leisten. Das Wichtigste ist einfach mit seinen Herzensmenschen zusammen zu sein.
Dankeschön.
Gut. Soll ich die wieder reintun?
Ja, bitte.
Okay. Oh, ich liebe das. Ja. Oh, ich finde das so cool.
Es ist auch cool. Tut mir leid, aber es ist wirklich cool.
Ja, wir haben bei unserem Podcast, oh Gott, das ist immer so bei unserem Podcast, bei unserem Format haben wir am Ende auch ein Spiel, ein Kartenspiel, und da ziehen wir jedes Mal eine Karte und decken die auf und sagen die dann beide zusammen, also wir atmen dann immer zusammen und dann sagen wir, nicht ins Gras beißen, und das ist halt ganz lustig, deshalb,
ja.
Ich lieb's.
Was war mit deinem Papa?
Also ich bin 1995 in eine sehr, ja, nicht intakte Familie reingeboren worden. Also
waren die verheiratet?
Nein.
Also in so eine Beziehungsgeschichte?
Richtig, genau. Was ja auch voll fein ist, aber die haben sich eigentlich schon vor meiner Geburt getrennt. Und mein Papa war drogenabhängig, also ganz massiv, und hatte eine drogeninduzierte Psychose. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber auch nur eine Annahme, dass das damals auch mit der Grund, warum das auseinandergegangen ist. Also jetzt auch mit dem Blick, also mit dem Erwachsenenblick auf die Vergangenheit geschaut, kann man halt definitiv sagen, ich glaube, da haben sich zwei Menschen gefunden, die beide ihre Probleme hatten. Punkt.
Die vielleicht auch beide aus einem ähnlichen Milieu, sagt man dazu, glaube ich, letztendlich in Szene waren?
Weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, dass beide in einem sehr liebevollen Haushalt, also gerade mein Vater, also mein Papa, also ich hatte früher immer so die Differenz zwischen Papa und Vater, das habe ich jetzt nach und nach abgelegt. Also ich versuche jetzt immer Papa zu sagen, weil es war mein Papa, auch wenn er mein ganzes Leben eigentlich nicht für mich da war.
Hast du ihn noch kennengelernt?
Ich habe ihn noch kennengelernt, genau. Und wir haben uns bis zu seinem Tod, weiß ich nicht, lässt sich wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, gesehen. Ich war definitiv häufiger, als ich klein war, bei ihm, bis zu der Zeit, wo das halt dann auch mit meiner Schwester passiert ist. Und 2013 ist er dann halt auch verstorben.
Und da konntest du spüren, dass er auch dein Papa sein wollte?
Nein.
Okay.
Also das war immer sehr distanziert.
Okay.
Und ich glaube, er wollte immer. Und meine Oma hat auch jetzt Jahre später gesagt, ich glaube, er wollte, und das habe ich auch gemerkt, er wollte, er konnte aber nicht. Und vielleicht hat mich das aber halt auch in gewisser Weise vor etwas beschützt. Also dieser Nichtkontakt, dass mir das eher gut getan hat, als dass es mir schlecht getan hat. Also dass es mir halt einfach nicht gut getan hat. Ja.
Aber hat er dich geliebt? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, dass er mich geliebt hat. Und ich glaube, das kann ich natürlich jetzt auch erst als Erwachsene sagen, dass das seine Art war, mir die Liebe zu zeigen, dieser auf Abstand gehen und
keinen schlechten, ich mache gerade so Gänsefüße mit meinen Händen, keinen schlechten Einfluss auf dich zu haben.
Definitiv, definitiv. Also jetzt, wo man halt auch selbst Mama ist, weiß man halt auch, dass es auch manchmal nicht einfach ist. Aber wenn man halt auch psychisch und körperlich halt auch krank ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, er war suchtkrank.
Definitiv.
Ja.
Und natürlich ist das nicht der Weg, den man sich halt auch wünscht, auch gerade als Kind. Also ich glaube, mir hat viele, viele Jahre so eine Vaterfigur irgendwie gefehlt.
Trotz der Pflegefamilie.
Richtig, und trotz auch meiner Mutter, also auch meine Mutter, das muss ich jetzt auch einfach sagen, die war nie böse. Die hatte auch einfach ihre eigenen Probleme und war auch psychisch krank. Und ich sag halt die ganze Zeit, okay, das kann ich jetzt als Erwachsene verstehen, aber ich bin dafür sehr dankbar, dass diese Erkenntnis jetzt nach all den Jahren da ist, dass nur weil sie so waren, waren sie nicht automatisch schlechte Menschen. Also das, deshalb gehe ich auch davon aus und daran versuche ich auch immer wieder zu glauben, es gibt nicht per se schlechte Menschen. Das hat alles irgendwie seinen Ursprung. Und ich glaube, der Fehler im System ist halt eher, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wenn man sich keine Hilfe holt. Und deshalb habe ich mir zum Beispiel immer Hilfe geholt. Und hatte natürlich gerade mit 10 Jahren auch keine andere Wahl. Aber ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass ich ab Tag 1 psychologische Unterstützung hatte. Weil, wie ich halt auch schon zum Anfang gesagt habe, ich glaube, sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Also ich bin unglaublich gesegnet, auch wenn so viel halt auch schiefgegangen ist.
Ja, trotz der Schicksalsschläge, kann man ja durchaus sagen, hast du das Gefühl, du hast im Leben auch viel Gutes mitgekriegt? Beides.
Definitiv, total. Also
große Schatten, gruselige Schatten fast schon, finde ich, aber auch viel Licht.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist halt auch immer, also das ist für mich so ein Lichtblick, das hast du auch gerade ganz schön gesagt, dass man sich immer darauf auch berufen muss und so setteln muss, wenn es einem nicht gut geht. Okay, was habe ich eigentlich?
Es ist okay, wenn ich nochmal kurz in diese Zeit vor 2005 reingehe, als du noch nicht diese Hilfe erlebt hast, die du danach erlebt hast. Wie lebt es sich als Kind, als Heranwachsende, als Grundschülerin mit so einer Mutter? Gut, sie ist dann weggezogen. Also du hast gemeint, wir sind alleine nach Goslar gezogen, etwa 2000. Da bist du eingeschult worden.
Richtig, 2002.
Und hast du irgendwann gemerkt, dass mit deiner Mama was nicht stimmt? Oder wie war das? Ne? Also wenn man, dass sie psychisch krank ist, hatte sie auch, war sie auch suchtkrank?
Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Weiß ich nicht. Also möchte ich jetzt auch, glaube ich, keine Annahme drüber treffen. Ja. Aber ja, ich habe es gemerkt. Ich habe es auch mit 9 Jahren gemerkt. Und das.
Aber weißt du noch, was du zum ersten Mal wahrgenommen hast? Oder gedacht hast, da stimmt was nicht?
Als ich den Abschiedsbrief gefunden habe.
Den hast du schon vorher gefunden?
Ja. Also den habe ich, ich weiß es nicht, wie viele Wochen vorher, habe ich ein Schriftstück gefunden, wo in auch sehr abstruser Weise beschrieben worden ist, nicht mehr Teil des Lebens sein zu wollen.
Handgeschrieben?
Handgeschrieben, genau.
Von deiner Mutter?
Ja.
Und nachdem du ihn gelesen hattest, du konntest schon lesen, klar, hast du was gemacht oder gedacht?
Nichts. Und da, ich glaube, das ist so der Ursprung, weshalb es mir auch viele, viele Jahre nicht gut ging, dass ich immer dachte, ich bin schuld. Also diese Schuldfrage, die hat mich viele, viele Jahre sehr, sehr umgetrieben. Und
aber wieso hast du gedacht, dass du schuld bist?
Ich glaube, das lässt sich nicht rational beschreiben. Ja. Also weiß ich nicht. Also wenn man seine Schwester verliert und man hat das Gefühl, man hätte sie retten können, dadurch, dass man mit jemandem gesprochen hätte. Aber
nachdem du den Brief gesehen hattest,
genau.
Verstehe.
Ja.
Jetzt verstehe ich es.
Aber wie gesagt, wir sind 2001 nach Goslar, also wir haben den 11. September, das weiß ich auch noch ganz genau, den 11. September in Goslar erlebt sozusagen, also haben Fernsehen geschaut und bin 2002 dann eingeschult worden und ich hatte nie wirklich Freunde. Wir hatten auch dort in Goslar nie wirklich Freunde, weil meine Mutter immer umhergezogen ist. Sie hat überall Halt gesucht, sie hat auch in Beziehungen Halt gesucht und den aber nie gefunden. Also wir sind von Goslar nach Göttingen, dann ist meine Schwester 2003 in München geboren worden und das war kein stabiles Leben. Und da ist es natürlich halt auch schwierig, sich an Menschen zu wenden, sei es dann zum Beispiel auch in der Schule, wenn man dort keine Freunde hat, auch keine Beziehung zum Lehrpersonal, an wem will man sich wenden? Und ich glaube, es wäre halt auch falsch, und das sage ich jetzt halt auch als Erwachsene 10 Jahre, einem Kind natürlich aufzuerlegen, auch damals, dass ich hätte reagieren müssen. Das ist ja völliger Quatsch.
Das ist Quatsch, absolut.
Also das ist ja, also das kannst du ja keinem unterstellen.
Nein.
Deshalb auch diese Erkenntnis war sehr heilsam für mich, dass ich eben nicht schuld bin und ich hätte nichts tun können.
Mich hat das nur interessiert, wie das war vorher. Also, wann du gemerkt hast, irgendwie ist meine Mutter nicht so wie andere Mütter.
Ja,
also. Aber dann bist du auch mal mit umgezogen.
Ja. Also, wir sind, ich möchte nicht übertreiben, mindestens in diesen, wir reden hier von 4 Jahren, 10-mal umgezogen und auch immer mitten im Schuljahr. Und
hat sie immer Leute übers Netz kennengelernt oder wie?
Es war nicht immer automatisch mit anderen Personen verbunden. Ich glaube, sie ist einfach vor Sachen weggelaufen, auch vor Problemen weggelaufen. Und
okay.
Ja, hat und nie wirklich, richtig. Und sie hat nie wirklich gelernt, damit umzugehen. Und hat einfach den Halt gesucht, dann natürlich auch in anderen Menschen und hat den aber nie gefunden.
Und hast du deine Mama mal gefragt damals als Kindergartenkind noch, warum ihr so oft umzieht? Und konnte sie dir irgendwann mal erklären, was bei ihr los ist? Oder wann hat sie es dir erklärt?
Also ich war ja da schon in der Schule. Und nee. Also ich
muss ja irgendwas gesagt haben, warum ihr umzieht.
Ich weiß es nicht mehr. Also das ist halt auch so der Punkt. Auch seitdem das mit meiner Schwester passiert ist, ich habe ganz dolle Probleme mit Erinnerungen. Es sind so Inselerinnerungen, die ich habe, die auch immer wieder hochkommen.
Okay.
Und ich glaube, das ist halt auch so ein Teil dieser posttraumatischen Belastungsstörung, dass ich immer wieder Flashbacks habe.
Die bei dir diagnostiziert wurde.
Genau, richtig. Schon relativ früh als junges Mädchen. Und die ich jetzt aber halt auch heutzutage sehr, sehr gut im Griff habe. Und aber das äußert sich halt dadurch, dass man immer wieder, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer wieder in die letzten Situationen mit meiner Schwester geschmissen werde oder ich schmeiße mich selbst in die Situation, ich weiß es nicht. Und versuche in diesen Situationen aber auch ihr Gesicht zu sehen. Das macht mich bis heute auch sehr, sehr traurig, dass ich eigentlich nicht wirklich Erinnerungen habe, auch gerade an ihr Aussehen. Also klar, ich habe vereinzelt Bilder.
Fotos gibt's?
Fotos gibt's, ja. Einige wenige. Und ich habe letztes Jahr im Sommer war ich bei meiner Familie in Freiburg und bei meinem Opa auf dem Dachboden stand wohl jetzt seit fast 20 Jahren eine Kiste mit auch vor allem dem ersten Bild kurz nach der Geburt von meiner Schwester. Die wurde dort einfach stehen gelassen. War meiner, das nehme ich an, das war meiner Mutter nicht so wichtig, die mitzunehmen. Aber dafür hat sie das mir hinterlassen und ich habe jetzt so die ersten Bilder von meiner Schwester. Und das ist der größte Schatz, den ich, ja, finden konnte.
Schön. Konnte deine Mutter mit dir drüber sprechen, was bei ihr los ist, dass sie in Problemen steckt? Konnte sie dir mal sagen, dass sie krank ist?
Nein. Also da wir halt auch nicht wirklich Freunde und Familienanbindung hatten, war ich trotzdem immer eher nicht das Kind für sie, sondern eine Freundin. Aber mit der Freundin hat man dann halt eher über Beziehungsprobleme gesprochen, als über wirkliche Dinge, die sie selbst halt auch betreffen, wie zum Beispiel, ich habe vielleicht irgendwie Probleme. Obwohl ich das auch sehr, sehr fragwürdig finde, wenn man zu viel mit seinem Kind über eigene Probleme redet.
Ja, aber wir kommen ja noch von der Frage, wie war das für dich als Kind vor dem Ereignis mit der verlorenen Schwester? Wo du dann die Hilfe bekommen hast, wie hat sie es gelebt in diesem Kontext mit deiner psychisch kranken Mutter? Hat sie dir jemals sagen können, was sie hat?
Also das war so wie so ein offenes Geheimnis. Also ich habe das halt ganz oft gemerkt, also wie man das halt als Neunjährige bemerken kann. Also sie hat ganz oft auch erzählt, dass sie irgendwie glaubt, auch Brustkrebs zu haben. Und dann kam aber raus, dass sie nichts hat. Und ich bin halt auch der Meinung, auch oftmals mitbekommen zu haben, dass sie das zum Beispiel der Familie in Freiburg erzählt hat, dass sie krank ist. Und dabei wusste ich halt, dass sie eigentlich nicht krank ist.
Also körperlich krank.
Richtig. Und das war halt immer wie so ein, ich möchte auf mich aufmerksam machen, ich weiß nicht wie und deshalb erzähle ich so etwas. Das ist meine heutige Annahme.
Das ist deine Interpretation, weil sie mit der Wahrheit nicht rausrücken konnte.
Lässt sich jetzt so annehmen, ja.
Aber nachdem das vorgefallen war, hat sie dir dann was gesagt?
Ja, ich weiß nicht mehr, wer es mir genau gesagt hat. Es kann auch sein, dass es die Dame aus dem Jugendamt war, die immer die Besuche zu ihr begleitet hat. Also das war ja nie unbegleitet, das war mir auch immer ganz, ganz wichtig. Und ja, also sie ist ja dann danach direkt in die Psychiatrie gekommen, war dort halt auch etwa ein Jahr und ist dann danach ins Gefängnis überstellt worden. Hatte dann natürlich dazwischen halt auch die Gerichtsverhandlung und wurde dann Totschlag, also genau, es war dann halt
Tatbestand Totschlag.
Ja, richtig, verurteilt.
Für wie lange?
3 bis 4 Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, Erinnerungen. ich glaube, es ist halt, vieles spaltet sich
und
auch sehr
seitdem
ab.
Seitdem hast du aber keinen Kontakt mehr zu ihr?
Ich habe sie dann auch noch im Gefängnis besucht. Ich habe sie besucht, als sie dann auch schon wieder aus dem Gefängnis draußen war. Also sie hat sich dann halt auch eine Wohnung genommen. Und ich habe aber immer gemerkt, dass sie einfach weitergemacht hat. Also sie hat mir auch nie erklärt, warum sie das gemacht hat. Deshalb sage ich hier auch ganz oft, das ist eine Annahme, weil ich es einfach schlichtweg nicht weiß oder mein Gedächtnis versucht es vielleicht auch in gewisser Weise abzuspalten.
Und was sie für eine Diagnose hatte, weißt du auch nicht.
Ich nehme an, dass es Borderline ist.
So wie du es verstanden hast.
Ja,
bisher.
Genau.
Okay. Und hattest du dann wöchentlich deine Sitzungen oder zweimal die Woche oder? Als du dann nach diesem schrecklichen Ereignis 2005 in der Pflegefamilie warst, wurdest du ja therapeutisch direkt betreut.
Genau. Ich glaube, am Anfang war es wirklich wöchentlich. Dann hat sich das immer weiter gestaffelt. Also dann waren es alle 2 Wochen. Und je älter man dann wurde, wurde es dann natürlich weniger. Und das hat auch sehr, sehr gut geholfen. Dann habe ich irgendwann halt auch die Therapeutin gewechselt. Und auch jetzt in den vergangenen 10 Jahren war ich bei 2 bzw. 3 verschiedenen Therapeuten.
Ist wichtig, oder? Weil man irgendwann mit einer...
Es ist irgendwann zu Ende.
Genau, alles geholt hat, was man da kriegen konnte. Und dann muss man woanders gucken, was da noch gibt.
Definitiv. Also jeder geht ja da auch anders ran. Also ich hatte zum Beispiel eine Therapeutin in der Stadt, in der ich dann später gelebt habe und meine Ausbildung gemacht habe. Und die war eigentlich, da dachtest du dir, oh Gott, die hat sich nichts gemerkt. Die hat jedes Mal nachgefragt, wer ist gestorben. Eigentlich total pietätslos. Also jedes Mal wieder zu fragen, okay, wer ist gestorben? Was ist da nochmal passiert? Also ich weiß, ne, du merkst es ja jetzt vielleicht auch, es ist alles sehr weit verstreut. Aber so als Therapeutin, ich erwarte da so, dass man so die wichtigsten Key Facts sich irgendwie behält. Und die war auch so ein bisschen mürrisch. Aber
vielleicht war das aber auch Teil ihres Vorgehens, das jedes Mal.
Voll, davon gehe ich halt auch aus, dass das... Also sie hat mich auch zu einem Punkt gebracht, dass ich auf jeden Fall auch wieder arbeitsfähig war.
Wahnsinn,
also,
oder?
Ja.
Mit ihrer interessanten Vorgehensweise.
Ja, eigentlich auch voll fies, so, wenn man das jetzt auch so im Nachgang sagt, aber es ist halt
in dem Moment
so.
Fandst du es ein bisschen weird.
Ich fand es voll weird. Und da also habe auch immer zu meinem damaligen Freund gesagt, ey du, ich fühle mich hier gar nicht wohl, die ist ganz komisch. Aber im Nachgang
hat sie
mich wirklich aufgepäppelt und mir ging es dann halt auch gut. Also weil ich dann auch nochmal zur Reha war und das ist ja halt auch so der nächste Schritt. Wenn man all die Jahre so trauert und bei mir war es auf jeden Fall so, dass sich dieser Verlust auch im Körper sehr festgesetzt hat. Also ich bin dann chronisch krank geworden.
Siehst du mich große Augen machen schon wieder, weil du siehst super fit und munter und fröhlich aus heute.
Bin ich auch, aber ich habe Colitis ulcerosa. Das ist eine chronische Darmerkrankung und die habe ich seit 2010, sprich da war ich fast 15, ich war 14, als ich das erste Mal die Symptome hatte.
Also einfach sehr weichen Stuhl.
Blutungen.
Okay.
Fast durchgehend. Und das hat sehr, sehr viele Jahre gedauert, mich da halt auch einzustellen, beziehungsweise auch erstmal diese Krankheit anzunehmen als 14-Jährige. Auch in gewisser Weise inkontinent zu sein, ist super unangenehm. Und ja, seitdem ich dann, also ich habe das dann all die Jahre mit mir so rumgetragen und bin dann schwanger geworden vor 3 Jahren. Und dann hatte ich 3 Jahre Ruhe. Und das war sehr, sehr schön.
Ach,
und jetzt vor 3 Monaten ist es halt wiedergekommen. Und jetzt kennt man aber so seine Mittel und Wege. Und ich glaube, es spielt mir sehr gut in die Karten, dass ich ein gefestigtes Umfeld habe. Ich habe eine wunderbare, selbst gegründete Familie, die mich auffängt, die auch diese Erkrankung annimmt. Und vor denen muss mir nichts unangenehm sein.
Super.
Und ich darf jetzt nochmal mein Studium beenden, meine 2. Ausbildung. Und ja, das Leben geht weiter. Und ich glaube, das ist so dieser Zirkelschluss von allem irgendwie so, dass das Leben weitergeht und dass es manchmal sehr, sehr hart ist, auch das Leben irgendwie weiter so zu bestreiten und dass man manchmal in den dunkelsten Stunden halt auch nicht aufgeben sollte und dass es aber halt auch davon abhängt, in welchen Kreisen man sich natürlich aufhält. Und
wo hast du deinen Mann kennengelernt?
Ich habe meinen Mann beim Musical kennengelernt, bei unserem Musical-Projekt.
Er hat mitgespielt.
Richtig. Da haben wir uns schon vor fast 13 Jahren jetzt kennengelernt. Da war er aber noch in einer anderen Beziehung. Und dann seit 7 Jahren sind wir jetzt zusammen und gehen durchs Leben. Und
geheiratet habt ihr auch?
Ja, jetzt vor kurzem. Ja, war richtig schön? Voll, total. Es hat richtig gut zu uns gepasst.
Mit vielen Gästen?
Ach nee.
So in Weiß und so?
Ja, Kirche? Ja, in Weiß.
Kutsche
nein.
Gefahren?
Nein, das sind wir eben nicht.
Okay.
Wir sind nicht so das Pärchen, das so viel Tamtam um sich braucht. Und das wäre uns eher unangenehm. Und deshalb sind wir einfach ins Standesamt gegangen. Unsere liebsten Menschen haben uns begleitet. Und wir waren auch ganz alleine mit unseren Trauzeugen drin und sind dann rausgekommen. Und dann auch die Leute vom Musical, da wo wir uns kennengelernt haben, haben für uns gesungen. Und es war so schön. Und dann sind wir einfach gemeinsam was essen gegangen. Klar, wir haben es auch ein bisschen dekoriert. Wir haben uns Mühe gegeben. Aber es war summa summarum, trotzdem für das, was man heute zum Beispiel im Internet sieht, war es ein relativ kleiner Kreis. Und das war
für euch genau passend.
Danke. Ja.
Sehe ich dir an. Magst du mal eben in den Koffer schauen? Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser heute. Da sind verschiedene Gegenstände drin. Du darfst dir einen rausnehmen und erzählen, was du damit verbindest.
Einmal verbindet mich dieser Koffer krass mit meiner Vergangenheit und mit meiner Mutter. So einen ähnlichen Koffer auch mit diesem Schließmechanismus, den gibt es wahrscheinlich abermillionen Mal auf dieser Welt, aber der erinnert mich ganz, ganz dolle an mein altes Leben.
Okay.
Krass. Ja. Oh, wow.
Jetzt hat sie den Deckel hochgeklappt. Erzähl uns dann, warum du welche Geschichte dir dazu einfällt. So, es ist ein Terminkalender geworden. Der ist schon ein bisschen älter, aber das ist ja egal. Was steht drauf?
Ach, es steht Zeit für Neues drauf. Und der ist für das Jahr 2019. Und da steht auch ein Kindername vielleicht drin. Und da wurde auch schon ein bisschen rumgekritzelt. Das finde ich irgendwie gerade so total niedlich. Oh.
Und hast du ihn genommen wegen des Kalenders oder weil es Papier ist oder weil Zeit für Neues draufsteht? Oder wegen einem ganz anderen Grund?
Ich habe es genommen, weil Zeit für Neues draufsteht. Und durch diese ganzen Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben, diese ganzen Verluste, bin ich sehr, sehr ängstlich geworden. Und diese Angst war ein stetiger und ständiger Begleiter in meinem Leben. Und es hat wirklich fast 20 Jahre gedauert, diese Angst abzulegen. Und
also
ich glaube,
quasi fast bis jetzt, bis zu diesem Jahr.
Richtig, genau.
Wenn das der Hauptauslöser war, als du 9 warst, jetzt bist du 29.
Ja, also der Hauptauslöser.
Das ist ja irre, dass wir dich dann so frisch in diesem Podcast haben dürfen. 10 Jahre, wenn ich das so sagen darf.
Vielleicht ist es auch ein bisschen gelogen. Also das war, wir sind 2023 gemeinsam mit unserem Sohn nach Dänemark gefahren und ich habe dort in einem Supermarkt eine Torte gesehen und es war der 26.08.2023 und meine Schwester ist am 26.08.2003 geboren. Sprich, das war ihr 20. Geburtstag und es kam so über mich und das hatte ich all die 17 Jahre davor nicht, dass ich nicht nur ihren Tod gesehen habe, sondern auch ihr Leben. Und wir haben dort diese Torte gekauft und haben ihren Geburtstag gefeiert. Das habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben gemacht. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Schlüsselmoment. Also wenn nicht sogar der Schlüsselmoment, wo ich halt gemerkt habe, dieser Verlust wird mich ein Leben lang begleiten. Aber meine Schwester hat auch gelebt und ich möchte ihr Leben auch feiern. Und ich möchte auch, dass dieser Verlust mich nicht weiterhin so belastet, dass ich mein zukünftiges Leben nicht mehr so gestalten kann, wie ich das möchte. Und natürlich habe ich ja auch jetzt schon in der Folge jetzt erklärt, dass ich immer wieder Hilfe hatte, auch psychologische Hilfe oder halt dann auch einfach Gespräche mit Freunden, mit Familie. Das hat mir definitiv geholfen, aber ich glaube, das war wirklich so dieser Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat.
Der Game Changer.
Ja. Und seitdem.
Und die Angst ist seitdem auch weniger oder weg oder
definitiv
anders.
Also ich würde niemals sagen, dass gewisse Dinge weg sind, dass zum Beispiel auch die Trauer weg ist. Dass,
ja, aber du hast ja eben von einer sehr starken Angst gesprochen,
genau.
die dich über Jahre bestimmt hat.
Genau.
Angst vor
Angst vor dem Leben.
Ja. Davor rauszugehen? Nee.
Nein, die Angst davor, das Leben zu genießen. Weil ich mir durch dieses Ich bin schuld, habe ich mir so viel aufgeladen auf meine Schultern, dass ich einfach nicht frei leben konnte. Es war immer dieses Ich bin schuld, ich bin schuld,
weil
ich bin schuld.
Weil du diesen doofen Brief gefunden hattest.
Weil ich diesen Brief gefunden habe, weil ich mir im Nachgang gedacht habe, ich hätte sie retten können. Und mit dieser Schuld all die Jahre zu leben, das ist sehr, 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 sehr anstrengend. Und dadurch manifestieren sich natürlich Ängste vor dem Leben, dass man denkt, okay, man, egal wen man kennenlernt, man wird ihn verlieren. Also so bin ich durchs Leben gegangen.
Uiuiui.
Und das ist halt anstrengend. Und das ist halt auch sehr anstrengend für den Körper und für die Seele halt auch. Und die Ängste sind in gewisser Weise immer noch da und ich glaube, sie werden auch nie zu 100% weggehen, aber es ist wichtig zu wissen, dass man sich auf sich selbst verlassen kann und dass es das Leben mit einem gut meint.
Und dass man genießen darf.
Dass man genießen darf, dass man nicht schuld ist.
Dass man glücklich sein darf, lachen darf, sich freuen darf am Leben, über das Leben, an den Momenten, die es bringt. Gut, danke schön.
Gerne.
Der Dänemark-Urlaub.
Ja.
Jetzt frage ich mich noch, Senja, ob du auch so eine Art Panikattacken hast, was du also hattest, was ja auch Teil dann von so einer psychischen Belastung, von einer PTBS, posttraumatischen Belastungsstörung sein kann. Gab es da Vorfälle? Wie ging es dir damit?
Da gab es Vorfälle, die kamen aber relativ spät in meinem Leben. Da habe ich gerade mein Studium begonnen. Also es war wieder so ein neuer Abschnitt.
Okay.
Auch vielleicht neue Ängste, die daraus resultiert sind. Okay, schaffe ich das? Und als auch gerade in meiner aktuellen Verfassung, schaffe ich das? Es waren, weiß ich nicht, 3 bis 4 Situationen, wo ich wirklich solch eine Attacke hatte. Da habe ich keine Luft bekommen. Da habe ich hyperventiliert. Da habe ich ganz, ganz dolle geweint. Und ich wusste noch nicht mal, warum. Und das war halt wieder so ein Punkt, wo ich halt gesagt habe, okay, ich merke gerade, da ist vielleicht was im Anmarsch.
Da wird was schlimmer.
Da müsste ich mit jemandem drüber reden. Und dann habe ich das. Und es war auch relativ schnell halt erledigt.
Super. Und hast du auch dann direkt einen Termin gekriegt?
Ja, also ich muss halt auch dazu mal sagen, das ist ja immer so eine Debatte, dass man schwierigen Platz bekommt. Ich kann mit Glück sagen, dass mich das nicht betrifft. Ich möchte aber nicht wissen, wie es zum Beispiel in Großstädten ist oder so. Also ne, es war damals in Braunschweig, da habe ich relativ einfach halt über den, wie heißt der? Der ärztliche Dienst. Da gibt es ja so eine Nummer.
116, 117.
Genau, richtig. Und da bekommt man ja innerhalb von 2 Wochen einen Termin. Dann hatte ich den bei der älteren Dame und danach hatte ich eine andere sehr junge Dame, die auch noch mit einem Supervisor zusammengearbeitet hat. Und das war, auch das war wieder so ein Schlüsselmoment, der mich zu dem Menschen jetzt sozusagen vollendet. Also die hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt dann halt auch durch das Studium gegangen bin, dass ich auch dieses Praktikum bei der Zeitung gemacht habe.
War erst schwanger werden oder erst Studium anfangen?
Es war erst Studium anfangen und dann schwanger werden. Genau. Ist auch nicht so einfach. Also definitiv, also weiß ich nicht, ob ich mich dazu heute nochmal entscheiden würde, so gerade, also relativ am Anfang des Studiums, auch
aber
in der Corona-Zeit.
War das eine Entscheidung oder hat es das so ergeben?
Es war eine Entscheidung.
Ach so, du wolltest schwanger werden?
Ja, also wir haben gesagt, okay, ich fühle mich auch psychisch in der Lage, das muss man ja halt auch, ne? Also ich finde, also für alles braucht man ja irgendwie einen Schein, ein Führerschein, eine Auszeichnung, außer halt fürs Elternsein. Und das war definitiv so ein Punkt, wo ich halt so überlegt habe, okay, schaffst du das auch mental? Und ja, ich schaffe es. Und natürlich hat das auch nochmal einige Sachen aufgemacht. Also ich finde, wenn man selbst Eltern wird, dann setzt man sich irgendwie automatisch vielleicht auch nochmal so mit der eigenen Kindheit auseinander. Und das war halt wieder so ein Punkt, wo es mir halt, ne?
Wo du nochmal so ordentlich durchgeschleudert wurdest.
Total, definitiv. Und aber auch da bin ich wieder rausgekommen. Und ich glaube, so läuft das Leben halt aus. Und natürlich muss es nicht immer so in Extrem laufen. Und ich wünsche keinem Menschen, dass er irgendwen verliert. Also ich wünsche eigentlich allen Menschen erstmal das Beste. Aber ich glaube, es gehört einfach auch zum Leben dazu.
Das Sterben.
Und richtig, das Sterben, Verluste. Verluste können ja halt auch beziehungstechnisch sein. Es muss ja gar nicht sein, dass jemand stirbt, sondern wir verlieren immer mal Menschen und Beziehungen.
Jemand zieht weg, oder?
Ja.
Ja. Zeit für Neues ist dann jetzt für dich konkret was?
Zeit für Neues ist, dass ich zum Beispiel hier bin. Dass ich einfach ganz unbefangen diese Anzeige von euch bei Instagram gesehen habe und einfach gedacht habe, komm, ich schreibe da mal so ein bisschen kryptisch was rein.
Ja, das war ein bisschen kryptisch.
Und wie gesagt, die nehme ich ja eh nicht. Und oder zum Beispiel, dass ich einfach bei uns, bei der regionalen Zeitung angefragt habe, hey, braucht ihr Unterstützung bei einem Podcast-Format? Ich komme zwar gar nicht aus dem Bereich, aber ich kann euch gerne helfen. Und das sind halt einfach so Erfahrungen, die nicht entstanden wären, hätte ich nicht einfach mal Initiative gezeigt.
Siehst du.
Und das ist auch, ich habe vorhin auch schon Zirkelschluss gesagt, das muss ich da aber auch nochmal sagen, dass man auf sich selbst vertraut. Und das
also du
kann
merkst so ein
langsam.
Bisschen, es trägt Früchte. Und du merkst so ein bisschen, du bist auf den Geschmack gekommen. Ne? Es ist super, mal was Neues zu wagen und zu gucken, was draus wird.
Definitiv. Und weil es das Leben, ich habe Vertrauen in das Leben. Das Leben meint es gut mit mir. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar.
Jetzt sind wir reif für die großen Fragen des Lebens. Liebe Xenia Heinrich, wieder eine Dose, wieder viele Zettel. Du darfst drei ziehen, aufhalten und laut vorlesen.
Ich liebe das so sehr. Drei. Mhm. Numero uno. Wovor müssen Sie sich schützen? Manchmal vor mir selbst, dass ich denke, ich schaffe manche Sachen nicht. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, so in Bezug auf Zeit für was Neues, ich bin mutiger geworden. Aber natürlich bricht man manchmal wieder so ein und da kommen Glaubenssätze hoch, die man viele Jahre so für sich manifestiert hat, die man irgendwie so in sich hat.
Also
und davon muss ich mich schützen.
Schützen vor Lebenslügen.
Ja. Oh, das ist schön. Schützen vor Lebenslügen. Was sind Lebenslügen für dich?
Naja, wie du es eben schon angetextet hast, solche Sätze, die man eben für wahr gehalten hat, jahrelang aufgrund dessen, wie man das gesehen hat, was passiert war oder was sich ereignet hatte. Und dann stellt man irgendwann fest, nee, es ist eine Lüge. Es ist nicht so, wie ich dachte, dass es ist, sondern ich kann frei sein davon. Ich kann unabhängig von dieser Annahme, die ich jahrelang für wahr gehalten habe oder die mich bestimmt hat, gelenkt hat, handeln, Dinge tun.
Ja, voll. Also das muss ja auch gar nicht sich darauf berufen, dass man negative Sachen erfahren hat. Manchmal
Nein.
sind es ja auch einfach so Sachen, die man sich selbst abspricht.
Richtig.
Oder, ich kann das nicht.
Oder sowas wie, ich darf keine Fehler machen.
Ja.
Kann so eine Lebenslüge sein.
Ja.
Oder ich darf nicht scheitern.
Lebenslüge ist voll der schöne Begriff. Ist sonst nicht so in meinem Repertoire, aber Lebenslüge.
Ich habe mich noch gefragt, ob du dich irgendwie schützen kannst, damit das mit deiner körperlichen Geschichte besser läuft. Gibt es Sachen, die du essen darfst, nicht essen darfst?
Ja, oh, es ist nervig. Aber ja, davor kann ich mich auch schützen. Das ist gut. Ja, ich sollte auf viele ballaststoffreiche Dinge verzichten. Eigentlich Sachen, die super gesund sind. Und ich ernähre mich sehr gerne gesund. Ich ernähre mich auch sehr gerne ungesund. Und auf fettige Sachen sollte ich auch verzichten. Also es ist
also
wirklich sehr schwer.
Ballaststoff ist so typisch Salat. Ist Ballaststoff?
Ja, so Hülsenfrüchte, alles, was auch faserreich ist.
Und du sollst lieber Weißbrot essen.
Genau, ja. Und natürlich ist Weißbrot sehr lecker, aber für mich ist das, da kann ich 10 Scheiben von essen und es bringt mir nichts. So,
okay.
Und davon bekomme ich dann auch Bauchschmerzen. Also es ist halt auch immer so ein ständiger Kreislauf.
Gut.
So.
Die nächste.
Darf man Witze über ihre Frisur machen?
Ich befürchte ein bisschen, der Zettel hat sich verlaufen, aber du hast so schön gelacht, Xenia. Beantworte bitte.
Ja, ich mache jeden Tag über meine Frisur Witze. Also, ich habe immer nie Frisuren. So,
du hast einfach nur Haare.
Ich habe einfach nur Haare.
Bis über die Schulter, fast
ja,
bis zum Ellbogen.
Ich bin voll dankbar, dass die so lang geworden sind, weil das ist auch so eine Begleiterscheinung von Colitis ulcerosa, dass halt natürlich einem dann auch Nährstoffe im Körper fehlen und dass die Haare dann auch entweder nicht wachsen oder abbrechen. Es ist ein Graus.
Auf und was jeden ist so dein Standardwitz ist?
Na, nee, kein Witz. Also ja, du siehst nicht gut aus. Also ist halt auch so eine Lebenslüge. So, also nicht, dass ich jetzt arrogant bin, aber das habe ich jetzt auch im Alter gemerkt, dass man auch
29
nicht, ja, dass man nicht so hart zu sich selbst sein sollte.
Ja, schön.
Und ja.
Also, obwohl ich die Vermutung habe, diese Frage gehört in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens, finde ich, lassen wir das jetzt zählen. Eine haben wir dann noch, bitte.
Wem hätten Sie gerne was gesagt und es nicht getan? Bezogen jetzt auf meine Geschichte, hätte ich natürlich gerne gesagt, dass meine Mutter gewisse Pläne hat und ich hätte mich gerne an jemanden gewandt und hätte gerne generell einfach auch gerne Freunde gehabt, denen ich mich dann anvertraut hätte. Und auch jetzt aber auch gerade so in der Gegenwart wäre ich gerne manchmal ehrlicher und direkter, weil ich mache Gespräche und mein Ärger manchmal mit mir selbst aus und denke immer darüber nach, was könnte ich der Person jetzt sagen, bin manchmal nicht schlagfertig genug und da wäre ich gerne manchmal ein bisschen ehrlicher und würde dann halt sagen, hey du bist mit mir nicht nett umgegangen, das möchte ich nicht.
Gut.
Das muss ich auch lernen, ja.
Ja. Wurdest du nicht zum Kindergeburtstag eingeladen damals?
Nein.
Weil du ja auch immer ganz neu dazu kamst erst.
Ja.
Du warst ja immer so ein bisschen die Neue,
ja,
wenn ihr so oft umgezogen seid.
Mhm, richtig. Ich Also das ist halt auch noch so ein Schlüsselmoment, in den ich halt auch immer wieder reingeworfen werde. Das habe ich vorhin auch schon erwähnt. Das ist der 9. Geburtstag 2004 von mir. Den haben wir, weiß ich nicht, am 8. Dezember oder so gefeiert. Da habe ich Mädels aus meiner Klasse eingeladen. Aber ich bin ja erst im September oder Oktober in diese Klasse gekommen. Sprich, wir kannten uns auch noch nicht gut. Aber die Mädels, also die meisten, ich weiß nicht, es waren am Ende 3 oder 4, sind halt trotzdem gekommen. Und das fand ich so, 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 so schön. Und ich habe dann noch einzelne Sequenzen so in meinem Kopf, wie wir am Tisch sitzen. Und es gab damals so ein Spiel, da hat man sich so ganz dick angezogen und hat so Schokolade geschnitten. Ich weiß nicht, ob das heute noch gespielt
ausgepackt
wird.
Ausgepackt, genau. Ja. Die war in Zeitung eingewickelt, die Schokolade.
Ja, ich liebe es. Ich finde, das ist so eine schöne Erinnerung. Und wir haben dann Raclette gemacht und wir sind für das Raclette machen einkaufen gegangen. Und meine Schwester muss die ganze Zeit mit dabei gewesen sein. Und da gibt es noch eine Situation, da sind wir zu Hause, bevor wir dann einkaufen gegangen sind, auch als Gruppe zusammen. Und ich höre nur so, wie jemand ruft, hier 10 Jahre, 10 Jahre. Und ich glaube, wir haben mit meiner Schwester irgendwie Fangen gespielt. Und sie konnte gerade so laufen. Sie ist so ganz langsam durch die Wohnung getippelt. Ich sehe meine Freunde und ich sehe sie aber nicht. Und das ist ja irgendwie auch sehr metaphorisch so, weil sie ja dann 2 Monate später halt dann auch nicht mehr da war. Und dass ich das einfach, glaube ich, akzeptieren muss, dass ich sie auch in meiner Erinnerung nicht mehr sehe. Und dann gucke ich mir dafür Bilder an und weiß, wie süß sie war. Und ja, darf mir gerne ausmalen, wie sie heute aussehen würde. Und das ist auch okay. Und das schmerzt. Und das ist aber halt auch okay.
Wie wurde darüber gesprochen in den Sitzungen, die du hattest mit Therapeuten, mit Psychologinnen, zum Thema Vergessen, Vergeben in Bezug auf deine Mutter? Kam das zur Sprache?
So direkt nicht. Ich glaube, viele Ansätze, viele Gespräche haben mich dahin geführt. Ich frage mich auch heute, ob ich bis heute meiner Mutter wirklich vergeben habe. Und ich könnte dir das gar nicht mit einem Ja oder Nein beantworten. Also ich glaube, ich habe ihr verziehen, aber eher für mich.
Genau.
Damit ich weiterleben kann.
Damit du den Groll nicht weiter hegst, dass der dich blockieren könnte.
Richtig, genau. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, diese Erkenntnis.
Das heißt, dein Verzeihen war für dich und nicht dafür da, um sie aus der Verantwortung zu entlassen. Du gibst ihr nach wie vor, Entschuldigung, wenn ich es in meinen Worten mal so sage, wie ich es mir vorstelle, fassungslos über das, was sie da veranstaltet hat.
Definitiv, ja.
Und sie ist da null Berechtigung und die Empörung wird immer noch da sein bei dir.
Definitiv. Ich habe aber ihr gegenüber in all den Jahren mehr Verständnis, aber ich werde ihr das nie verzeihen, dass sie mir meine Schwester genommen hat, dass sie uns ein gemeinsames Leben genommen hat, dass sie mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, Schwester zu sein. Ja.
Ja, ja, das ist nachvollziehbar, finde ich.
Voll.
So, aus meiner Perspektive. Wo wart ihr in Dänemark? In so einem Ferienhaus, wo
ja,
ganz viele Ferienhäuser sind?
Ganz klassisch.
Mit Sauna?
Mit so einem Reetdach, mit Sauna. Oder war da eine Sauna? Nee, ich glaube, in dem Haus war keine Sauna. Aber
okay.
Es war total schön. Und das ist halt auch so, das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, so dieses Zwei-Leben. Das ist halt heute noch so ein Balanceakt, dass man sich halt auch nicht von den letzten Erinnerungen so einsaugen lässt, sodass man halt das Hier und Jetzt nicht mehr genießen kann.
Ja.
Und das ist, ich glaube, das wird auch immer ein Balanceakt bleiben.
Also du bist immer so auf so verschiedenen Spuren unterwegs und kannst, mal bist du mehr auf der Ich bin im Heute, Hier und Jetzt Spur und manchmal bist du in der Ich hänge irgendwie wieder fest Spur.
Nee, ich würde nicht sagen, ich hänge fest, weil ich hänge nicht mehr fest.
Okay. Aber es hat mehr Macht, oder? Es
beeinflusst. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Also der Tod wird immer ein Teil vom Hier und Jetzt sein und dieser Verlust, also nicht der Tod, sondern der Verlust, das werde ich nie abschütteln können. Das wäre ja so, als würde ich mein Leben leugnen und als würde ich meine Schwester leugnen, als würde ich meinen Papa leugnen, als würde ich meinen anderen Papa leugnen und ich würde meine Pflegeschwester leugnen, weil die habe ich jetzt alle bis kurz vor dem 30. Geburtstag verloren. Und
wie?
Ja, also ich habe nicht nur meine Schwester verloren. Ich habe dann meinen leiblichen Vater verloren, 2020.
Hast du um den getrauert?
Ja.
Hab ich mich gerade gefragt.
Ja, aber anders. Also meine Schwester, ich sage immer, meine Schwester ist der Punkt X. Das ist so das, worüber ich nicht hinwegkomme, also schwierig hinwegkomme. Ja, ja. Dann ist 2013 mein Vater verstorben. Um den habe ich natürlich ganz anders getrauert, weil wir kein Leben wirklich miteinander geteilt haben. Ich sehr wenig über ihn weiß. Aber auch da kam wieder dieses Ich bin schuld hoch, weil ich mir dann gesagt habe, du hättest dich ja melden können. Du hättest den Kontakt ja aufbauen können.
Boah, Senja, weiß ich nicht.
Ja, genau. So, das Wichtigste war, von der Schuldfrage wegzukommen.
Und das ist dir gelungen, sonst würdest du heute nicht so darüber reden. Ich bin
froh.
Na,
alles gut, alles gut.
Ja, ja. Und aber warum sind deine Pflegeangehörigen auch verstorben?
Meine Pflegeschwester ist 2016 dann verstorben. Die Pflegeeltern sind meine Eltern.
Ja, ja.
Ich mache auch Anführungszeichen. Ja. Die haben meine Pflegeeltern tot im Bett gefunden.
Uff.
Mhm. Also dazu muss man auch sagen, meine Familie, also meine Pflegefamilie, in die ich dann gekommen bin, die haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Kinder aufzunehmen. Die hatten keine eigenen Kinder,
okay.
Sie hatten adoptierte Kinder,
okay.
Und Pflegekinder. Und 2020, als ich dann zur Reha war, auch gerade wegen meiner Colitis ulcerosa, da ist dann während der Reha-Zeit mein Pflegepapa verstorben, also mein Papa. Und ja.
Herzinfarkt oder was?
Nee, der hatte COPD.
Heißt?
Lungenkrank. Genau, das ist eine Lungenerkrankung.
Und dann war da diese Pandemie doch 2020. Hing das dann damit zusammen?
Das war auch, also er ist am 1.2.2020 verstorben. Das war auch unsere Annahme. Er hatte aber eine Sepsis und da kam halt alles zusammen. Und
hat er nicht geschafft?
Nee, hat er nicht geschafft.
Aber trotz COPD hat er vorher gelebt?
Ja, also das kam auch erst, also ich bin der Meinung, dass mein Papa an einem gebrochenen Herzen auch mitgestorben ist, weil er halt auch den Tod von meiner Pflegeschwester halt nicht
verkraften konnte.
Weil ab da ist er krank geworden. Er war vorher wirklich ein ganz aktiver Mensch. Er war Betreuer in einer Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung. Und der hat seine Leute dort geliebt und er ist so gerne zur Arbeit gegangen und dann musste er halt auch in Frührente gehen und dann
war schwierig.
Ist es gesundheitlich wirklich immer weiter bergab gegangen und dann ist er verstorben, genau, ja. Und das sind halt so Dinge, die hätte man sich natürlich gerne erspart, aber so, wer bin ich? Also weißt du, man ist immer sehr ich-zentriert, wenn es darum geht, man hat Menschen verloren, weil eigentlich geht es ja darum, dass die Menschen nicht mehr da sind. Die können ihr Leben nicht mehr fortsetzen. Und ja.
Ja, gut. Und wenn man die Perspektive dann wechselt, dann wird man selber vielleicht ein bisschen kleiner im Verhältnis und kann dann auch einfach davon wegsehen und dankbar sein dafür, dass man selber eben noch den nächsten Tag angehen darf.
Ja, definitiv.
Wenn du so einen Strich ziehst, liebe Xenia, wie würdest du es auf eine Briefmarke schreiben? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist sehr turbulent, ist eine Auf- und Abfahrt. Es ist nur am Ende wichtig, welche Ausfahrt man, glaube ich, nimmt und dass man annimmt, dass das Leben eine Auf- und Abfahrt hat. Ich weiß nicht, das klingt jetzt irgendwie alles gar nicht so schlau, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich selbst anzunehmen, sein Leben anzunehmen und halt auch die Kraft dafür zu haben, aus solchen Situationen herauszutreten. Und dass man, je öfter man in solchen Situationen gewesen ist, entwickelt man ja auch eine gewisse Resilienz und dass man die für alle Situationen einsetzen kann. Und diese Resilienz ist natürlich nicht immer so gegeben, wie man sich das wünscht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man am Ball bleibt und das Leben so genießt mit seinen schönen Phasen. Und davon gibt es nämlich ganz, 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 ganz viele.
Dankeschön. Und diese Podcast-Folge, diese eine Stunde Reden-Folge war auch eine schöne Phase im Leben, auch wenn es eine herausfordernde Phase war. Aber ich fand es trotzdem schön, dir zuzuhören.
Ich fand es richtig, richtig schön, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, hier bei euch zu sein.
Na klar.
Und einfach diesen Raum bekommen habe, auch darüber zu sprechen und dem Verlust und dem Trauern auch mehr Raum zu geben. Danke dafür. Danke dir für
deine
tollen Fragen. Wirklich.
Ja. Wer jetzt sagt, ich höre weiter, ich fand es herausfordernd, aber ich fand es auch gut, dem empfehle ich die eine Stunde Redenfolge »Wie man Böses überlebt«. Das ist die Geschichte von Kirsty Ellen Wilson aus Mai 25. Sie lebt in Bremerhaven und hat auch super viel und super Gutes gesagt. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Kennst du das? Du triffst einen Menschen, der genau das Richtige sagt oder tut, damit sich dein Leben verändert? Genau darum geht's in der Podcast-Reihe Mein Mensch, jetzt mit neuen Folgen. Zum Beispiel Till, der durch die Begegnung mit dem Menschenrechtler Rupert Neudeck merkt, dass er etwas in der Welt bewegen kann. Oder José, der durch seine Nachbarin Schriftsteller geworden ist. Den Podcast Mein Mensch findest du in der ARD-Audiothek.